Hier ist Pi Radio. Es ist 15 Uhr.
Pi Radio. Wursendung trotzdem.
Radio Connection ist ein Radioprogramm, das in Marzahn in Unterkünften für Geflüchtete mit BewohnerInnen und UnterstützerInnen entsteht. Radio Connection ist ein Kunst am Bauprojekt.
Radio Connection.
مرحبا بكم في حلقة جديدة من راديو كونكشن. اليوم سنتحدث عن مشروع فيلم وثائقي يعمل على توثيق الوضع الحالي على الجزيرة اليونانية ساموس.
Hallo, wir begrüßen euch zu Radio Connection. Heute wollen wir über ein Dokumentarfilmprojekt berichten, bei dem es um die derzeitige Situation auf der griechischen Insel Samos geht.
المخرجة إيفا نيدلينغا قررت في بداية فترة الإغلاق الأول بسبب فيروس كورونا أن تعمل على فيلم عن الأشخاص الأكثر تأثراً هنا في أوروبا من جائحة كورونا. الأشخاص المحتجزين في مخيمات اللاجئين على الجزر اليونانية في ظل ظروف غير معقولة.
Die Regisseurin Eva Neidlinger hat im ersten Lockdown beschlossen, einen Film über die Menschen zu drehen, die hier in Europa am stärksten von der Corona-Krise betroffen sind. Die Menschen, die unter sowieso schon unzumutbaren Bedingungen in den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln festgehalten werden.
تحدثت مع كل من المخرجة إيفا نيدلينغا والمصور روبرت شولتزمان ومهندس الصوت دانيال شير والذي يدير أيضا الهندسة الصوتية لراديو كونكشن عن خبراتهم أثناء التصوير في ساموس وعن النهج الذي تم اتباعه خلال المشروع.
Raschow hat mit Eva Neidlinger, Robert Schulzmann, dem Kameramann und Daniel Schier, dem Tontechniker, der übrigens auch hier bei Radio Connection die Tontechnik betreut, über ihre Herangehensweise und ihre Erfahrung bei den Dreharbeiten auf Samos gesprochen.
Ich sitze heute mit Daniel, Robert und Eva. Sie sind ein Team, die waren vor kurzem im Sommer auf der griechischen Insel Samos und haben einen Film gedreht. Könnt ihr mir vielleicht erzählen, wie die Idee zum Film kam und was so in der Film quasi besprochen wird? Was macht ihr so eigentlich im Film?
Ich fange mal an zur Idee. Und zwar, als die Corona-Lockdown-Krise uns ereilt hat, waren ja alle erstmal irgendwie so in der Schockstarre. Auch im Film, weil man nicht so richtig wusste, was kann man jetzt machen und wie und was und wo und wie geht man eigentlich überhaupt mit dieser Krise auch um, weil das natürlich auch jeden bewegt und wir als Kreativschaffende uns natürlich mit diesem Thema auch beschäftigen so. Und mir ist stark aufgefallen, dass viel zu wenig berichtet wurde über die Corona-Krise tatsächlich richtig hart trifft. Und das sind natürlich im europäischen Gebiet die Leute, die gerade auf den griechischen Inseln festsitzen.
Eva قالت لنا عندما بدأت موجة كورونا وبدأت الإجراءات الوقائية تدخل حيز التنفيذ من الإخلاق والحجر الصحي وغيره كنا ككثيرين مصدومين من الوضع الجديد وتساءلنا عن التغييرات الممكن حدوثها على الواقع السينمائي كما انتبهنا إلى أن هناك ضعف في نقل الواقع هؤلاء الذين يعانون من الأزمة كثيراً وهم في أوروبا على الأقل المهاجرين المحتجزين على الجزر اليونانية. Und was habt ihr so vorgestellt, bevor ihr dort wart? Wie wird denn der Film quasi sein?
Also ich habe mir gar nicht so viel vorgestellt. Ich wusste ja, wie die Situation ist. Oder habe zumindest auch mich schon mit Fluchtgeschichten befasst und mit den Erfahrungen, die Menschen gemacht haben. Und habe mich eher damit beschäftigt, wie setzt man das tontechnisch um? Was muss ich vor Ort aufnehmen oder was ist da wichtig? Und ganz viel passiert dann eben vor Ort, dass man dann merkt, so klingt es hier oder so ist hier die Stimmung. Und dann geht eigentlich die Arbeit los. Das heißt, so richtig vorbereiten konnte ich das gar nicht.
Ja, dokumentarisches Arbeiten ist gerade aus der Kameraperspektive, also ich bin für die Kamera und die Bildgestaltung verantwortlich gewesen bei dem Film, ist oft ein sehr intuitiver Prozess. Gerade in dem Fall konnte man Bilder bereits aus Medien, aus Berichterstattungen, aus dem Fernsehen und konnte sich daher irgendwie ein bisschen ausmalen, wie es dort aussieht. Aber für uns war es halt sehr wichtig, dass wir eine eigene Sprache entwickeln, die auch über das teils sehr, sehr eindimensionale, teils sehr reißerische Format über die Berichterstattung der Lage vor Ort es hinausgeht. Und deshalb haben wir uns vor Ort erstmal einen Moment Zeit genommen, einfach zu verstehen, wie die Situation ist oder wie die Menschen, was die Menschen dort bewegt.
فريق العمل لم يحاول رسم مبدأ واضح للعمل وذلك لصعوبة تخيل الوضع هناك مسبقا. العاملين كانوا على احتكاك مع قصص اللجوء والقدوم إلى أوروبا سواء من خلال أشخاص عاشوا هذه التجارب أو من خلال التقارير الإخبارية والتلفزيونية، ولكنهم عملوا على اتخاذ منطلق مختلف وأكثر عمقا من الذي يقدم عادة مبني على تجاربهم هناك عند وصولهم إلى الجزيرة.
Ich fand tatsächlich gleich den ersten Tag total wichtig für uns, als wir ankamen. Eva war schon eine Woche vorher da und hat so ein bisschen Leute kennengelernt, Recherche betrieben, sich einen Eindruck verschafft, dass man nicht so ganz planlos und blind drauf losfilmt und irgendwas dann mitnimmt. Und das hat sie uns halt auch so ein bisschen ermöglicht, indem wir dann einfach losgegangen sind. Ich glaube sogar ohne Equipment. Und haben dann einfach so Eindrücke gesammelt. Und direkt vormittags war es so, dass wir eine Straße lang gegangen sind. Und da saß halt eine Frau, offenbar aus dem Camp, beziehungsweise aus dem sogenannten Dschungel. Und die hatte eben so ein paar Wochen altes Kind auf dem Arm. Und mein Gedanke war so, das Kind ist in einem Zelt geboren. Super krass. Und das waren dann eher so die Side-Stories, die eben nicht so eine Präsenz erfahren in den Medien, die mich dann berührt haben. Oder wo ich so dachte, wow, krass, das konnte ich auch nicht vorhersehen und das... Hätte man wissen können, aber man macht es sich nicht bewusst. Erst wenn man es dann erlebt, dann ist es eingebrannt und dann weiß man das jetzt einfach.
Das schließt auch an deine Frage an, wie geht man in so einen Dreh rein? Ich war eine Woche vor Daniel und Robert da, einfach um erstmal zumindest ansatzweise zu begreifen, an welchem Ort wir sind, was wichtig ist und schon mal grob eine Geschichte und ein Konzept zu erstellen, dass eben nicht die Situation entsteht, dass die beiden kommen und überhaupt nicht mehr wissen, so, wo soll man jetzt hinschauen. So, deswegen gibt es ja auch diese tolle Aufteilung.
إيفا كانت موجودة على الجزيرة أسبوع قبل وصول باقي الفريق لمعرفة المنطقة أكثر وللتعرف على بعض القاطنين في مخيمات اللجوء وبالتالي التحضير أكثر للمقابلات القادمة. دانيال ذكر أيضاً أن هناك مواقف ما معينة يعيشها الشخص هناك تحفر في ذاكرته، مثلاً مقابلة أم مع طفلها التي ولدته في خيمة.
Ja genau, ihr wart ja auf dem Insel Samos, die sind halt Teile dieser griechischen Insel, die nicht nur diese Krise quasi erleben, dass so viele Menschen dort gefangen sind, sondern gerade jetzt der Corona-Zeiten in schwere Situation geraten. Wie war die Stimmung so generell dort?
Also diese Corona-Pandemie hat natürlich auch die Insel ziemlich stark getroffen, nicht nur die CampbewohnerInnen, sondern natürlich auch die Insel an sich, die sich hauptsächlich durch Tourismus finanziert. Das heißt, unglaublich viele Hotels haben auch einfach nicht aufgemacht diesen Sommer. Und diese Entscheidung kam durch den Lockdown im März. Und insofern ist die Spannung, so die eh schon vorher da war, ist in dem Zeitpunkt, an dem wir da waren, sehr, sehr hoch gewesen und natürlich auch immer die Angst, dass der Virus das Camp trifft. Wenn die Leute super eng aneinander wohnen, wenn man das überhaupt so sagen kann, die Hygienemaßnahmen nicht umsetzbar sind. Es gibt ja überhaupt keine Seife wirklich im ausreichenden Maße. Es gibt sogar viel zu wenig Wasser. Es gibt Masken, ist auch schwierig. Und dann ist halt auch immer noch die größte Frage oder Angst dabei ist natürlich auch, dass du das medizinisch überhaupt nicht leisten kannst. Also die medizinische Versorgung im Camp ist absolut nicht ausreichend, ohnehin schon. Und wenn der Virus, und es war in der Zeit, als wir da waren, so gekommen wäre, also das war wie so ein Damoklesschwert über der Insel irgendwie so, vor allem bei den Asylum Seekers war das vor allem so die große Angst, die da war und auch bei den NGO-MitarbeiterInnen natürlich, weil die halt ganz genau wissen, was das auch für ihre Arbeit bedeutet.
قطني جزيرة ساموس يعيشون بشكل أساسي من مدخولهم عن طريق السياحة في الجزيرة والتي تأثرت أصلا بوجود العديد من المهاجرين المحتجزين عليها. ولكن وجود جائحة كورونا أدى إلى سوء الحالة أكثر، خاصة وأن بعض مالكي الفنادق هناك لم يفتحوا أبوابهم للسائحين هذا الصيف أصلاً. هذا أدى إلى ازدياد التوتر بين القاطنين والمهاجرين، كما أن الخوف يسيطر على الجزيرة من أن ينتشر فيروس في المخيمات، حيث يعيش العديد من الأشخاص في مكان صغير بدون أي تهيئة صحية مناسبة، بدون ماء، صابون أو كمامات كافية.
Ihr wart da quasi und vieles wird mal berichtet, dass quasi auf der Insel zwei Seiten gibt. Die Bewohner, die dort ihr verdient haben, wie du jetzt gesagt hast, Hotels und so weiter betreiben, und die Menschen, die dort gefangen sind. Wie war der, der erste Eindruck, der erste Begegnungen halt mit den Menschen dort?
Ich würde sogar sagen, dass es noch mehr als nur diese zwei Seiten gibt. Also es ist ein, auf der einen Seite sieht man die Menschen, die in den, die im Camp sind. Auf der anderen Seite haben wir Einheimische, die sich viel vom Tourismus, die vom Tourismus leben. Dann gibt es aber wiederum auch noch Touristen, die auch noch da sind, die auch noch mal eine andere Seite bilden. Dann ist momentan auch eine sehr, sehr hohe Polizeipräsenz dort. Es sind ganz viele, ganz unterschiedliche Fronten, würde ich fast schon sagen, die aufeinandertreffen. Und ja, das macht das Ganze sehr, sehr schwierig, sehr explosiv. Die Stimmung ist sehr gereizt und jeder rechnet im Prinzip damit, dass das, oder zumindest in der Zeit, als wir da waren, hat jeder auch damit gerechnet, dass die Dinge außer Kontrolle geraten.
Das Problem ist natürlich, dass die Zivilgesellschaft eigentlich mehrheitlich schon noch das Menschenrecht irgendwie würdigt und auch will, dass es durchgesetzt wird. Aber auf politischer Seite wird meiner Meinung nach halt viel zu oft auf die Angstmache von rechts gehört. Und das entspricht aber halt auch nicht der mehrheitlichen Meinung.
Vor allem haben sich diese Fronten oder auch diese Parteien, nenne ich es mal, ja auch total gewandelt in der Zeit. Also nicht nur in der Zeit, als wir da waren, sondern auch vorher gab es, als es losging, InselbewohnerInnen, die geholfen haben, die gekocht haben, die herzlich waren, sage ich mal. Die gibt es jetzt bestimmt immer noch, aber irgendwann waren es so viele Ankömmlinge, die die Menschen da einfach überfordert haben. Also es waren viel mehr Menschen, als irgendwie in Fathi, in dem Ort, wohnen. Und das ist dann natürlich so, dass man da das einerseits verstehen kann, was jetzt nicht so Fremdenhass entschuldigt. Es ist vielmehr so, dass die Inseln da so ein bisschen ein Stück weit geopfert wurden, weil den Leuten nicht geholfen wurde. Und dann ändern sich natürlich auch Stimmungen und dann merken die Menschen in dem Camp auch, dass ihnen da nicht so richtig geholfen wird, dass sie nicht wissen, wie lange sie da noch wohnen müssen, hausen müssen. Und deswegen ist das auch alles stetig in Bewegung. Und das macht es, finde ich, total unübersichtlich und schwierig zu fassen, wie da gerade Stimmungen sind.
Und ihr wollt ja während der Dreh Interviews durchführen. War das eigentlich einfach, mit den Menschen in Kontakt zu kommen und zu sagen, hey, wollt ihr vom Mikrofon und vom Kamera auch sprechen? Oder waren die Menschen eher so, nee?
Unterschiedlich. Also es ist auf jeden Fall natürlich ein Krisengebiet und die Leute stecken immer noch in ihrem Asylprozess. Und auf der Seite der Asylsuchenden gab es schon große Ängste auch, dass das irgendwie in irgendeiner Art und Weise ihren Asylprozess beeinflussen kann, wenn sie jetzt zum Beispiel hier erzählen, wie es ihnen geht, wie es im Camp ist und so weiter. Vielleicht sogar was über ihre Vergangenheit erzählen, das dann irgendwie gegen sie verwendet werden kann. Da ist eine sehr, sehr große Unsicherheit da gewesen. Aber wir wollten da sehr viel Rücksicht drauf nehmen, weil natürlich wir sehr viel Wert darauf legen, dass eben niemand gefährdet wird. Und insofern haben wir eben dann uns entschieden, auch viel nur Tonaufnahmen zu machen. Das heißt, nur Interviews ohne Bild. Und das hat sehr gut funktioniert. Also jetzt im Schnitt merken wir auch, dass das eine absolut gute Entscheidung auch war, weil die Leute genau einerseits geschützt werden. Und natürlich braucht man nicht immer ein Gesicht, weil oft sind die Geschichten, die Leute erzählen, betreffen ja ganz viele Leute. Und dann ist es gar nicht wichtig, das jetzt wirklich auf eine Person zurückführen zu müssen. Und das unterscheidet unser Format natürlich auch viel vom journalistischen Format.
الوضع في الجزيرة متوتر، من جهة هناك سكان الجزيرة، من جهة أخرى هناك المهاجرين، وهناك أيضا السائحين، وهذا كله ضمن حضور كبير للشرطة في الشوارع. العديد هناك يساندون بشكل عام حقوق الإنسان، ولكن هناك مجال كبير للرأي اليميني في الإعلام والسياسة، والذي يلقى برواج حاليا. في البداية ساعد الكثير من سكان الجزيرة القادمين الجدد، ولكن الأعداد ازدادت بتسارع كبير وأصبح المهاجرون أكثر من قاطني الجزيرة، بحيث أصبح من صعب تقديم المساعدات لهم. وهذا لا يبرر العنف أو كره الأجانب الموجود هناك، ولكن يمكنه أن يوضح تغير المواقف الذي حصل بعد أن حس السكان أن جزرهم متروكة دون أي مساعدة أو اهتمام. التواصل مع المهاجرين خلال العمل الوثائقي لم يكن سهلا، وذلك لأن العديد من المهاجرين كانوا يخافون أن تؤثر المقابلات على وضعهم القانوني وطلب لجوئهم، لكن الفريق قرر أن يجري مقابلات صوتية دون صورة لحماية هؤلاء الأشخاص.
Und weil wir eben auch wirklich alle Seiten respektieren wollten und sehr stark darauf eingegangen sind, dass sich die Leute wohlfühlen, wenn sie uns ihre Geschichten erzählen. Und da hat man auch gemerkt, dass viel verbrannte Erde da ist. Das ist, als ich 2016 da war, war das schon so, dass viele JournalistInnen, glaube ich, auch schon den kürzeren Weg genommen haben und halt nicht so viel Rücksicht darauf genommen haben, dass sich die Leute auch im Nachhinein irgendwie damit wohlfühlen, was sie gesagt haben und dass sie geschützt sind und so weiter. Da hat man auch viel von der NGO-Seite mitbekommen, dass sie halt geschaut haben, okay, dass niemand irgendwo was filmt oder preisgibt, was dann im Endeffekt irgendwie Schaden anrichtet. Und da musst du dich halt dann immer irgendwie neu positionieren. Deswegen war auch das, dass wir jetzt eine relativ kurze Zeit da waren, das halt eine der Hauptaufgaben irgendwie zu zeigen, dass wir es gut meinen, dass es uns wirklich darum geht, hier die Leute anzuhören und zwar auch alle Leute anzuhören. Die Permanent Residents, die wollten sehr gerne reden, weil die sehr wenig interviewt werden. Die Locals fühlen sich halt sehr, sehr krass im Stich gelassen, eh politisch schon. Und dann sind die Medien halt auch nicht da. Also die entsprechenden, die irgendwie auch ein komplexeres Bild zeichnen wollen. Natürlich gibt es natürlich Medien, die sagen, okay, schau mal, hier die Locals leiden total und niemand tut was und die bösen Refugees. Aber wirklich, der Großteil der Medien interessiert sich nicht viel für diese Perspektive und die war uns auch wichtig und deswegen, da waren alle Türen auf. Die waren wirklich total dankbar, dass man das sich auch mal anhört.
Ich fand, das war aber auch eine der wenigen Momente, wo die Tür von Anfang an offen war, weil die das genau auch einfach mitmachen wollten, weil sie gemerkt haben, das hat ja noch nie jemand gefragt, so nach dem Motto. Bei allen anderen, bei den NGOs auf jeden Fall, fand ich erstaunlich, wie ich da so den kalten Rücken gespürt habe, der mir zugewandt wurde. Aber aus guten Gründen, weil da eben genug Leute schon waren, die eben, wie Eva sagt, schnelle Bilder und Headline und Geld verdienen. Trotzdem habe ich auch mit Geflüchteten mehr als ein paar Gespräche geführt darüber, die einfach meinten, hier, was filmt ihr hier und was wollt ihr damit? Und jetzt meint ihr irgendwie, das hilft uns? Und da kommt man natürlich dann hoffentlich in ein Gespräch, wo man das erklären kann. Aber es ist eben nicht so, dass wir die Macht haben, den Menschen persönlich jetzt gerade zu helfen, dass die jetzt hier wegkommen, das können wir nicht leisten. Das ist ja ein ganz anderer Ansatz. Und trotzdem ist eben wichtig zu erklären, dass die Menschen hier das nicht wissen unbedingt, wie die Zustände sind. Leute, mit denen ich gesprochen habe, die wussten nicht, dass man irgendwie bei 35 Grad praller Sonne so eine Flasche Wasser am Tag bekommt und so ein abgepacktes Brot, was vielleicht schimmelt oder abgelaufen ist. Und das muss man irgendwie bekannt machen. Das ist für so einen Kontinent wie Europa, so, dass sich ja auch wohlhabend darstellt und ja auch total wohlhabend ist, einfach überhaupt nicht würdig, das so zu machen. Und das scheint einfach nicht in den Köpfen der Menschen zu sein.
الجزيرة كانت وما زالت محط كبير لوكالات الأنباء والتي عملت على إنجاز تقارير صحفية بوقت قصير، وهذا ما أثر على الثقة بين المهاجرين والصحافة والإعلام، ولهذا كان على فريق الفيلم العمل جاهداً على توثيق علاقاتهم مع الأشخاص قبل بدء المقابلات معهم. بالمقابل كان سكان الجزيرة مهتمين بإجراء المقابلات، وذلك لأنهم عادة الطرف الذي يتم تجاهل معاناته في هذا الوضع سواء سياسياً أو إعلامياً، والمنظمات غير الحكومية التي تعمل هناك حاولت أن تحمي المهاجرين من أن يتم عرض قصصهم بشكل يمكن أن يؤثر سلباً على وضعهم القانوني. العديد من المهاجرين المحتجزين على الجزيرة كانوا يتساءلون إذا ما كانت مشاركتهم في الفيلم يمكن أن تساعدهم على الخروج من الجزيرة، ولكن فريق الفيلم يعرف أنه من الصعب تحقيق هذه الأمنيات. الشيء الوحيد الممكن هو إخبار قصص هؤلاء الأشخاص والأوضاع السيئة التي يعيشون فيها، وهذا في قارة غنية مثل أوروبا، حيث يحصل المهاجر على جزيرة ساموس على قنينة ماء واحدة خلال النهار في درجة حرارة 35 ويقدم لهم خبزاً للأكل، عادة ما يكون عفن أو منتهي الصلاحية.
Du hast es gerade gesagt, Wasserknappheit und Essenssituation. Vorher hat Eva auch Gesundheitsmaßnahmen, Schutzmaßnahmen und so weiter. Vor kurzem wurde der Camp auch Dschungel genannt. NGOs sind da und so weiter. Wie kann ich mir vorstellen, der Situation dort? Also unter welchen Umständen leben die Menschen dort? Wie viele Menschen leben dort?
Also der Dschungel, das ist ein Name, der den Zelten gegeben wurde, die außerhalb des offiziellen Camps liegen. Das heißt, 2016 oder schon vorher gab es ein Camp, ein Hotspot heißt das. Das sind eine Aneinanderreihung von Containern, in denen die Leute, die ankommen und ihre Asylanträge beantragen wollen, praktisch warten sollten, bis sie ihr Interview bekommen. So, jetzt ist durch diesen EU-Turkey-Deal ist es super langsam vonstatten gegangen und es sind unglaublich viele Leute angekommen, aber keine von der Insel runtergekommen durch diese krasse Verzögerung von den Behörden, also dass sie das nicht geschafft haben, beziehungsweise auch kein großer Wille da ist, die Leute von diesen Inseln runter zu bekommen. So, und dann, wie Daniel vorhin schon meinte, ist es so, dass die Anzahl der Camp-BewohnerInnen, also es bedeutet aber auch eben der Dschungel, das heißt die Zelte, die außerhalb dieser Containeranlage sind, das waren zu Hochzeiten 8000 Menschen. Und in der Stadt im Vergleich wohnen 6.800 Menschen. Das heißt, es waren sehr viel mehr Leute noch.
Und dieses ursprüngliche Camp, was angelegt war, was auch umzäunt ist und was so wirklich dafür gedacht war, das fasste, glaube ich, so 600 Leute, oder?
Genau, genau. Das heißt, es gibt viel weniger Ressourcen, als gebraucht werden, so.
في عام 2016 تم إنشاء مخيم من الأبنية مسبقة الصنع يتسع ل 600 شخص وكان يجب على جميع القادمين العيش فيه خلال فترة طلب اللجوء وحتى الحصول على مقابلة الاستماع الأولى لكن التقصير الكبير والتأخير من قبل الجهات الحكومية في معالجة طلبات اللجوء وزيادة تدفق المهاجرين خاصة بعد اتفاقية الاتحاد الأوروبي وتركيا أدى إلى امتداد المخيم إلى الغابة وتشكيل خيام كبيرة لإيواء المهاجرين والتي بلغ عددهم 8000 شخص مقابل 6000 قاطن للجزيرة أي هناك عدد كبير من الأشخاص على الجزيرة موجودين هناك مقارنة بالمصادر والموارد المتوفرة عليها.
Wie war dann der Drehprozess an sich? Was habt ihr so in den Tagen, die ihr dort wart, gemacht? Was waren die Aufnahmen, die dort gemacht wurden?
Also wir haben jeden Tag im Prinzip aufs Neue am Abend vorher geplant. Während der ganzen Zeit sind Dinge aufgegangen. Wir haben während der Dreharbeiten weitere Menschen kennengelernt, mit denen wir die Interviews geführt haben, dann oder Termine für die nächsten Tage für Interviews vereinbart haben. Wir haben immer wieder auch nach interessanten Orten der Insel gesucht, weil wir auch über die Interviews hinaus ein Porträt der Insel im Prinzip zeichnen wollten. Also mit Landschaften, mit interessanten Momenten, mit Architektur, mit Situationen auch von touristischen Orten und wollten somit ein etwas größeres Bild machen, in das die Situation, in der sie sich die Insel momentan und die Menschen auf der Insel sich befinden, dann einfach reinpassen oder einfach auch nur zu verstehen, wie die Verortung dort ist. Und deswegen sind wir an Strände gefahren, zu alten Ruinen, haben mit Hotelbesitzer gesprochen und haben sozusagen, waren so offen wie möglich und haben dann ja jeden Tag von morgens dann bis abends, solange noch Sonne, solange noch Licht da war, eigentlich gedreht. Wir hatten insgesamt 10 Drehtage, von denen wir jeden Tag eigentlich unterwegs waren, um unser Material zusammenzubekommen.
Und auch da ist natürlich alles immer im Wandel. Menschen können dann doch nicht an dem Tag oder können nur an dem einen Abend und dann muss man, wenn man das aufnehmen will, muss man sich halt danach richten. Das geht bei 2 Terminen ganz gut, aber an 10 Tagen hat man halt mehr als 2 Termine und dann heißt es manchmal auch spontan schnell ins Auto losfahren, jetzt aufnehmen. Sonst ist die Situation vorbei oder da muss man einfach auch ein bisschen spontan sein. So.
فترة التصوير كانت معتمدة على العفوية، حيث كان عادة ما يتم تخطيط برنامج اليوم في الليلة السابقة. مواد الفيلم كانت معتمدة بشكل كبير على المقابلات مع المهاجرين القاطنين في مخيمات الغابة ولكن أيضا على أحاديث مع مالكي الفنادق وسكان الجزيرة والفيلم لا يقتصر على تصوير أوضاع المهاجرين بل يتجاوزه في محاولة لتكوين صورة أعمق وأكثر تعقيداً عن الوضع هناك، بل إضافة إلى تقديم صورة عن الجزيرة معالمها وشطانها.
Würdet ihr sagen, dass ihr, auch wenn ihr euch mit der Ton- und Bildaufnahme beschäftigt haben, die Situation um euch herum wahrnehmen könnt, beziehungsweise wie war der Grenze quasi, dass ihr so beschäftigt waren mit der Aufnahme?
Also wenn man sich mit Bildaufnahme, mit Kamera beschäftigt, dann muss man zwangsläufig sehr aufmerksam sein, weil man eben den Überblick braucht, um sein Bild zu finden. Das heißt, man ist eigentlich, also meine Arbeit als Kameraperson ist sehr viele Reize erstmal aufnehmen oder in mich reinnehmen, um dann relativ schnell zu entscheiden, ob das etwas ist, was für den Film vonnöten ist oder nicht. Das bedeutet eigentlich, dass ich, wenn ich arbeite und wenn ich Kameraarbeit mache, dass ich die Sachen noch viel, viel intensiver wahrnehme, als wenn ich einfach nur vor Ort wäre und einfach nur durch die Gegend laufen würde. Das heißt, dass für mich die ganzen Geschichten und die ganzen Situationen dort noch viel, viel stärker mitgenommen haben und auch viel, viel stärker auf mich gewirkt haben, als wenn ich privat dort gewesen wäre wahrscheinlich. Und ja, genau. Und das ist aber auch etwas, womit man dann wenn man dann auch wieder zurück ist in Deutschland, auch auseinandersetzen muss, weil das durchaus auch sehr, 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 sehr heftige Eindrücke waren. Und deshalb ist es eigentlich, war das auch nötig, dann erstmal, als ich wieder zurück war, auch ein paar Tage erstmal mich zu sortieren und zu erholen.
Auf jeden Fall. Und ich würde auch sagen, bei der Tontechnik ist es einerseits ähnlich, man ist aufmerksam natürlich, weil man immer auch, wenn ich für mich spreche, ich suche dann natürlich auch immer mit meinen Ohren und eben nicht mit den Augen so, was ist denn hier offensichtlich und was ist eben nicht so offensichtlich und was möchte man einfach mitnehmen als Eindruck. Und man schafft auch in gewisser Weise so Unterschiede, allein durch laut und leise, wenn man irgendwie so ein Geräusch hört, man weiß auch noch nicht genau, wo das herkommt und geht dann dahin und das dann später im Film laut zu hören, kann einen Eindruck machen, der einfach gewisse Gefühle verstärkt. Dadurch faked man jetzt nicht die Situation, sondern man kann noch ein bisschen besser herausstellen, was man da empfunden hat oder was man da zeigen will mit. Ich wurde auch zwischendurch ein paar Mal natürlich angeschrieben von irgendwie Freundinnen und Freunden, die gefragt haben, ja, alles okay. Und da war alles super okay. Also ich habe die ganzen Eindrücke, die erstmal nur hingenommen. Ich habe die nicht verarbeitet und gar nicht so richtig eingeordnet, sondern das war so viel in so kurzer Zeit. Das war wirklich einfach nur aufnehmen und mitnehmen. Und zu Hause ist dann, genau, was Robert sagt, so ein bisschen sich mal hinsetzen und drüber nachdenken und das einsortieren. Und dann war der Alltag aber auch wieder schnell da. Also dann, das geht schon. Vielleicht auch ein bisschen dadurch, dass ich ja weiß, dass ich da jetzt auch von heute auf morgen auf jeden Fall nichts dran ändere. Und dann geht es eher darum, wie hält man Kontakt und wie informiert man sich noch weiter darüber und dass man so ein bisschen dranbleibt, dass man nicht wieder so abstumpft dem Gegenüber, wie man es halt vorher ein paar Jahre vielleicht ganz gut geschafft hat.
خلال فترة الإنتاج على الجزيرة كانوا كل من روبرت ودانيال مشغولين بجمع المواد الوثائقية وبالطبع يعني هذا الانتباه إلى الوضع على الجزيرة بشكل دقيق ومعالجة القصص والأصوات والصور بأفضل طريقة ممكنة. ولكن فترة التفكير في الحالة التي عاشوها هناك بدأت عندما عادوا إلى ألمانيا وخرجوا من الجو العام عليه الجزيرة.
في البحر جاي ودعك ترجعي من البحر ترجع معك لا ترجعي من البحر ترجع معك يا مسافرة في البحر جاي ودعك حمل سلامي للهوى ودي معك يا مسافرة في البحر جاي ودعك حمل سلامي للهوى ودي
Radio Connection.
Ihr hört Radio Connection. Wir sprechen heute mit einem Filmteam. Eva Neidlinga, Robert Schulzmann und Daniel Schier über ihre Erlebnisse bei der Produktion eines Dokumentarfilms über die dramatische Lage in den Flüchtlingscamps auf Samos, die auch Corona noch zusätzlich verschärft wurde.
أنتم تستمعون إلى راديو كونكشن ونحن نتحدث اليوم مع فريق عمل الفيلم الوثائقي إيفا نيدلينغا، روبرت شولتزمان ودانيال شير عن تجاربهم خلال فترة إنتاج فيلم وثائقي عن الوضع المأساوي في مخيمات اللجوء على الجزيرة اليونانية ساموس وتأثيرات فيروس كورونا على الوضع هناك.
Ja, ihr habt gerade einen sehr wichtigen Punkt angesprochen, und zwar wenn man in so einer Situation da ist, wo die Menschen quasi tagtäglich leiden, hat das auf jeden Fall so eine Auswirkung. Wenn ich fragen darf, was gab es so für Momente, die euch bewegt haben?
Also für mich ist es ja so, dass jetzt ganz interessant ist, so zu hören, weil das ist natürlich auch, da unterscheiden sich auch unsere Gewerke. Genau, das Bild und den Ton einzufangen und komplett offen zu sein, das ist, was ich eigentlich danach noch, dieses Mindset, das habe ich immer noch, auch wenn ich in Deutschland weiter daran arbeite. Das heißt, ich hatte das Gefühl erst vor ein paar Tagen, dass ich wirklich jetzt angekommen bin, obwohl ich schon 3 Wochen wieder hier bin, weil ich eben sehr, sehr intensiv, ich bin sofort in den Schnittraum gehopst und habe das gesichtet, die Interviews durchgehört, natürlich mehrmals, weil du dann auch noch übersetzen musst und so weiter, du jeden einzelnen Satz irgendwie dir anschaust, ob der
alles nochmal erlebt.
Genau, eigentlich alles komplett nochmal durcherlebt, beziehungsweise sogar noch intensiver, weil bei einem Gespräch sortierst du natürlich wichtig und nicht so wichtig sofort für dich aus, aber im Schnittraum hörst du dir das nochmal an und du hörst es nochmal und nochmal an und das heißt, du begegnest den Menschen nochmal viel intensiver im Nachhinein, weil du natürlich versuchst, diese Person oder das, was die Person gesagt hat oder gezeigt hat, zu verstehen und das irgendwie in das Gesamtbild einzuordnen und dann natürlich zu sortieren und eine Geschichte daraus zu spinnen. Das machen wir natürlich jetzt auch eben mit meinen tollen Editoren. Wir haben 2 Editoren, die ganz, ganz tolle Arbeit auch machen, gerade im Schnittraum. Aber für mich ist es eben so, dass ich noch weiter auf der Insel war, auch deshalb, weil ich mit den Leuten noch in Kontakt geblieben bin, täglich mit denen geschrieben habe, weil dann eben auch Corona kam, dann dieser Brand kam. Das ist natürlich so auch das Resümee für mich im ganzen Film. Was mich extrem beschäftigt, ist, dass wir in paradiesischen Zuständen leben und es nicht schaffen, so viel Menschlichkeit aufzubringen, politisch, Menschen in Not zu helfen. Und die Kapazitäten wären nämlich da. Das ist nämlich was anderes, wenn du in Zuständen lebst, wo eh die Kapazitäten nicht ausreichen, in Kriegszuständen zum Beispiel, wo eh alles Ausnahmezustand ist. Aber wir befinden uns hier in Landen, in denen die Kapazitäten da sind. Und zwar zivilgesellschaftlich, politisch, sowie auch die Ressourcen. Es ist alles da. Es ist nur ein politischer Unwille, der sich wahrscheinlich auch sehr viel von der Angstmacherei jetzt von rechts irgendwie beeinflussen lässt, viel zu viel, dass wir dulden, dass wir gerade hier Menschen, und das ist sehr wichtig, dass dieses Wort immer wieder auszusprechen, Menschen gefangen halten, wie du es vorhin auch schon meintest, und damit ein Riesenpotenzial an Entwicklung von unserer Gesellschaft auch zurückhalten. Das ist, das hat mich sehr, sehr berührt und frustriert auch. Und ich glaube, dass die größte Frustration, das weiß ich von NGO-MitarbeiterInnen zum Beispiel, auch vor allem daher rührt, dass sie sehen, okay, es gibt Kapazitäten, es gibt Ressourcen, es gibt Lösungen, aber der politische Unwille hält uns davon ab, das irgendwie zu gewährleisten.
Ich fand auf der Insel wahnsinnig positiv, dass wir sehr viele total super Menschen kennengelernt haben. Also von den NGOs, Menschen von der Insel, Menschen aus Syrien, aus Afrika, die super offen waren, super nett waren. Die kannten uns nicht und haben uns sofort weitergeholfen. Also nach anfänglichen mal abchecken, wie sind die drauf. Aber relativ schnell waren die einfach für uns da und haben das mitgemacht alles. Das fand ich super schön, dass es das gibt. Erfreut mich einfach. Negativbeispiel bestimmt die Polizei in die Restriktionen, dass man da abgehalten wird, das irgendwie abzubilden, darzustellen. Das finde ich super schlimm, dass einfach auch da der Wille, in so ausgedrückt, der Wille da ist, das zu unterdrücken und das nicht publik zu machen. Das haben wir auf jeden Fall gemerkt. Und das verstärkt einfach nur dieses, politisch ist das nicht gewollt und jetzt müssen wir noch dafür sorgen, dass da auch keine Mehrheiten entstehen, dass wir das ändern. Das wird da schon ziemlich ausgefahren und das ist super abgefahren, das zu erleben.
إيفا أكدت أنها حتى وبعد عودتها إلى برلين كان لديها الإحساس بأنها لم تغادر الجزيرة بعد، خاصة وأنها بدأت فور عودتها على العمل مع محررتين باستعراض المادة المصورة لتكوين فكرة الفيلم الأخيرة قبل البدء بتجميع أجزاء الفيلم والمونتاج. ووجودها في هذه المرحلة كان يعني إعادة الاستماع لقصص الأشخاص مراراً وتكراراً، وبالتالي عيش هذه القصة بشكل مكثف أكثر. كما أن تواصلها الدائم مع الأشخاص الذين قابلتهم هناك خاصة بعد الحريق الذي حصل في المخيم واشتداد موجة فيروس كورونا والتعاون الذي حصل مع عاملي المنظمات غير الحكومية أكد لها بأن المشكلة ليست بعدم وجود الموارد اللازمة والخطط والحلول الممكنة بل بعدم وجود أي رغبة سياسية بتغيير الوضع الحالي وهذا ما يراه العاملين بالفريق على أنه مشكلة كبيرة على الصعيد السياسي خاصة وأن صداها يمتد إلى الوضع الاجتماعي هناك ويكون واضح في الجهد الذي بذلته الشرطة في منع الفريق من العمل بشكل حر.
Wie habt ihr eigentlich dort mit den Menschen kommuniziert? Da sind ja Menschen, die aus
Hände
so vielen verschiedenen Ländern kommen.
Ja, mit Händen und Füßen zum einen. Zum anderen hatten wir auch ÜbersetzerInnen vor Ort gehabt, die wir dann entweder vorher schon akquiriert haben oder auch während des Prozesses halt auch kennengelernt haben, die uns weitergeholfen haben. Also Arabisch und Farsi konnten wir abdecken. Genau, Eva spricht Französisch. Das bedeutet, dass wir da auch Menschen aus einigen afrikanischen Ländern verstehen konnten und mit ihnen kommunizieren konnten.
Davon abgesehen, dass man irgendwie Maske trägt und wenn man sich auf der Straße sieht, nicht weiß, lächeln die mich gerade an oder nicht. Man entwickelt dann so eine gewisse Körperhaltung und Sprache, finde ich. Also es hat dann irgendwann funktioniert, dass man dann schon wusste, okay, wir grüßen uns gerade ganz freundlich. Läuft.
Und was wird jetzt, wie wird es weitergehen? Also der Material ist jetzt schon da, ihr seid jetzt in Deutschland, aber was sind so die nächsten Schritte?
Wir sind im Schnittraum, ne? Also und zwar ziemlich intensiv, wir haben jetzt alles andere so zurückgestellt, was uns sonst so auf dem Zettel steht, um das halt so schnell wie möglich auch fertigzustellen, weil das halt eine sehr politische Brisanz auch hat und natürlich auch an einem Zeitpunkt veröffentlicht werden soll, in dem das noch irgendwie was bringt, in den Dialog zu gehen. Aber es ist natürlich so, dass der Winter jetzt kommt und die Zelte sind nicht warm. Also die Zelte sind, das sind Planen und die Leute werden super krass frieren natürlich, weil es super kalt ist und du kannst nicht mal in deinem Zelt Zuflucht finden, weil es auch viel zu kalt ist, du schläfst ganz schlecht, es ist nass, dann kommen natürlich wieder Krankheiten und auch das soziale Leben schränkt sich noch mehr ein, wobei das nicht noch mehr einschränkbar ist, weil die Leute auch mittlerweile ja in diesem Lockdown leben, das heißt, das Camp ist abgeriegelt, die Leute dürfen nicht raus und jetzt wird ja momentan, werden ja neue Camps gebaut, die haben wir auch gesehen und auch gefilmt. Das sind eine Menge an Geld, die von der EU jetzt bewilligt worden sind, neue Camps zu bauen, die größer sind einfach. Das heißt, es wird überhaupt nichts geändert an der Situation, außer dass die Leute vielleicht in Containern jetzt weiterleben können, anstatt in Zelten. Die NGOs, die Grassroots-NGOs haben wahrscheinlich keinen Zugang mehr zu diesem Camp. Das heißt, es geht halt in Richtung weiter einsperren und das Schlimme ist halt, klar, ins Gefängnis zu kommen, ohne Grund in dem Fall, ist die eine Sache. Aber einer unserer Protagonisten meinte, dass es noch viel schlimmer ist, als im Gefängnis zu leben, weil du nicht weißt, wann du rauskommst. Das ist halt auch so eine Sache. Die Zustände sind das eine. Die psychischen Auswirkungen, die das Ganze hat, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Die Leute sind super verzweifelt, super frustriert.
Sind depressiv, haben durchaus, also die Rate an Suizidversuchen, an Suiziden ist enorm. Was man sich, glaube ich, vor Augen führen muss, weil in der Berichterstattung oder in der Erzählung generell findet so etwas wenig Beachtung. Also es geht dann viel um äußere Umstände, es geht dann auch um natürlich die katastrophale medizinische Versorgung, wenn überhaupt, aber das, was der Zustand dieser Ungewissheit, der Zustand dieses Eingesperrtseins, dieses Abisoliertseins mit einem macht, kann ja jeder selber für sich auch versuchen nachzuvollziehen. Und diese Menschen, die dort leben, sind ja womöglich auch durch Krieg und Verfolgung nochmal vortraumatisiert. Und dann in dieser Situation eine stabile und eine gute psychische Gesundheit zu haben, ist wahrscheinlich ein Ding der Unmöglichkeit.
Und vor allem haben wir auch mit einer Physiotherapeutin gedreht und da hatten Leute Rückenschmerzen oder generell körperliche Beschwerden. Und denen fehlte eigentlich gar nichts. Die haben nur einfach wirklich Haltungsschäden durch ihre Psyche und durch ihr den ganzen Tag nichts zu tun haben, rumliegen, rumsitzen. Und tatsächlich, wenn der Winter kommt, dann ist so ein menschlicher Körper ja auch nochmal anfälliger für alle möglichen Viren. Das muss jetzt gar nicht mal nur Corona sein. Und ohne Behandlung, Fieber haben, eine starke Grippe haben, das ist alles nicht spaßig. Und ja, das ist wirklich wahnsinnig problematisch.
التواصل مع المهاجرين اعتمد بشكل كبير على لغة الجسد ولكن الفريق عمل أيضا مع مترجمين سواء بالتواصل معهم مسبقا أو بالتعرف عليهم هناك خلال العمل أما الآن فالخطوة القادمة هي إنهاء الإنتاج وذلك لأهمية عرض الواقع المأساوي هناك في محاولة لتغيير شيء من الواقع المعيشي والذي يسوء بشكل كبير سواء بسبب كورونا والذي أدى إلى صدور تعليمات تفيد بمنع المهاجرين من مغادرة خيمهم والغابة أو بسبب الشتاء القادم والذي يحتم على المهاجرين مواجهته في خيام قماشية لا تحمي من مطر أو برد أو هواء. المشاكل هناك لا تقتصر على قصر المواد أو المشاكل الصحية الكبيرة في ظل عدم توافر للمساعدة الطبية الكافية لا بل تتجاوزها لظروف نفسية قاهرة وحالات كثيرة من الانتحار خاصة في ظل حالة عدم اليقين الذي يعيشها المهاجرون في أزمة من دون مخرج واضح وقريب.
Ich glaube tatsächlich, dass diese psychischen Folgen oder diese psychische Beeinträchtigung, das kommt einem nicht so schwerwiegend vor erstmal, wenn man es sich einfach nicht vorstellen kann. Ja. Dieses ständige Warten, nicht wissen, wie geht's wann weiter, keine Ahnung, wann kann mein Kind überhaupt in die Schule, kann ich überhaupt irgendwann hier raus und mir irgendwie wieder was aufbauen? Das sind ja studierte Leute und die Leute haben alle krass viele Träume zum Beispiel. Darauf haben wir auch viel Wert gelegt, dass die Leute uns erzählen, was sind denn ihre Träume und das, was sie sich erhoffen. Da hast du total wenig Raum, drüber nachzudenken, wenn du zum Beispiel ein Trauma mitbringst in dieses Lager, in dem du warten musst und niemanden hast, der dir sagt, wie du die Geister deiner Vergangenheit irgendwie zügelst oder einordnest oder so. Das ist ja super hart, dass du damit halt komplett allein gelassen wirst und keine Möglichkeit hast, dich auch abzulenken. Also ich meine nur, dass es uns vielleicht jetzt so körperliche Beeinträchtigungen durch die Psyche nicht so als das Schlimmste vorkommt, sondern vielleicht eher am Schlimmsten ist, dass die Babys von Ratten angefressen werden in der Nacht, weil es eine riesen Rattenplage gibt. Aber ich glaube, dass das Zermürbendste ist tatsächlich das, dass du voller Lebensenergie bist in deinen jungen Jahren, aber festgehalten wirst aus einem Grund, der überhaupt nicht nachvollziehbar ist.
Ja, das wird völlig verschüttet, ne? Diese Lebensfreude. Eva hat auch mal nachgefragt, mal das mal aus, sag uns mal wirklich, wie wohnst du denn und wie... welche Farbe haben die Zimmer und so richtig plastisch, träum mal jetzt. Eigentlich haben alle erstmal nochmal nachgefragt, was wir jetzt wissen wollen von denen und dann gelächelt und dann sind die kurz so versunken und das fand ich super krass auch, die Reaktion erstmal lächeln und wow, habe ich lange nicht drüber nachgedacht, so nach dem Motto.
Ja, und da gab es eine so eine schöne Situation, wo eine eine Frau und ihr Mann und ihr Kind war auch dabei. Und bei der Frage, als sie dann angefangen haben, darüber zu reden, wie ihr Haus aussehen wird und wie sie die Wände streichen werden und so weiter, da kamen dann auch die irrsinnigsten schönen Ausführungen dazu. Und du hast halt gesehen, das war leider nur eine Tonaufnahme, aber du hast gesehen, wie das Kind zwischen den Eltern, als die so angefangen haben zu träumen, du hast es gesehen in dem Gesicht, wie plötzlich irgendwie allein das bildlich zu sehen, wie ihr Leben auch aussehen könnte, das Kind halt aufgeblüht und hat sich einfach total gefreut. Das war halt einerseits eine total schöne Szene, aber auch andererseits natürlich super traurig, weil die Mutter sich zum Beispiel Vorwürfe macht, dass der Kleine eigentlich unbedingt ein Fahrrad haben will. Der ist irgendwie, keine Ahnung, 7 oder 8. Und sie kann ihm diesen Wunsch nicht erfüllen. Und sie macht sich jetzt Vorwürfe, dass sie ihrem Kind gerade so einen mini kleinen Wunsch nicht erfüllen kann, weil es einfach nicht möglich ist. Und das sind natürlich so, das sind so krasse Schicksale, wo du denkst, wie sieht es in der Zukunft aus? Was generieren wir da? Und das ist auch was wir halt sehr stark so empfunden haben, dass was wir da gerade generieren, ist Hass, der uns in der Zukunft sehr stark auch entgegenwehen wird weiter. Weil so ein Unrecht gerade hier zu schaffen, das ist nicht was einfach plötzlich dann wieder verschwunden und vergessen ist, sondern das sind ja junge Leute, die gerade eben extrem frustriert werden, grundlos, und dementsprechend kann da auch einfach sehr viel Schlechtes entstehen. Also Corona spielt insofern eine größere Rolle in der Situation, weil Corona noch dazu beiträgt, dass noch mehr diskriminiert wird. Das heißt, seit Corona-Zeiten gibt es vermehrt Pushbacks, heißen die. Das sind eigentlich Kriminalfälle, dass die griechische Küstenwache und mittlerweile bestätigtermaßen auch Frontex Boote, die von der Türkei kommen, mit Geflüchteten, zurückschicken in türkische Gewässer. Die brechen den Motor ab und schicken sie dann wieder zurück auf verschiedene Art und Weise. Zum Beispiel, die Skrupellosigkeit hat kein Ende. Auch Leute, die schon ankommen auf den Inseln, die werden von der Polizei gecatcht und werden wieder auf Boote gesetzt und wieder zurück in die Türkei geschoben.
Ja, und das Krasse ist ja, da ist es wirklich ein Gesetzesbruch. Also die Leute haben Anspruch darauf, zumindest angehört zu werden. Wenn es abgelehnt wird, kann man sich wieder politisch unterhalten, ob das jetzt so richtig ist. Und sie werden eben nicht in die Türkei gebracht, sondern auf türkisches Gewässer ohne Motor. Das heißt, das ist Mord. Also das ist ja totaler Zufall, was dann passiert mit so einem Boot. Und Frontex hilft eben mit, das kann man auch gern zweimal sagen, dass wir da dabei sind mit unseren Steuergeldern. Das ist halt Wahnsinn, auf jeden Fall.
Wir lassen zu, dass die griechische Küstenwache eigenständig entscheidet, nein, du nicht. Und eben, das sind Sätze gefallen wie, wegen Corona könnt ihr nicht kommen. Den Satz hätte sich auch sparen können, weil es ist absolut Unrecht, was da passiert. Aber dass das ja auch ein ganz krasser Eingriff in eine demokratische Struktur ist und insofern das auch wieder in die Zukunft gedacht fatal ist. Und wir zusätzlich zu dem halt auch einfach unsere moralischen, wie sagt man, Dehnungsräume oder
ja, alles, was passiert, was sich so einbürgert als das ist halt so, das machen wir so, wird ja dann weiter gedehnt und nochmal, es wird einen Schritt weiter gegangen. Und das wäre den Anfängen. Also muss man halt sofort sagen, nee, hier wird Recht gebrochen. Und das ist auch nicht einfach nur, nicht nur in Anführungszeichen Länderrecht, sondern da hat ganz Europa was mitzureden. Und das ist beschlossen. Das ist schon wirklich fatal, genau. Und das sollte nicht eine einzelne Person entscheiden und vor allem nicht die Polizei auf den griechischen Inseln.
الأشخاص المحتجزين على هذه الجزر هم أشخاص متعلمين ولديهم رغبة في بناء حياة جديدة ولكنهم محتجزون بدون أي سبب على الجزيرة في ظروف إنسانية مزرية بدون أي مخرج قريب وهذا الوضع يولد تأثيرات كبيرة على المجتمع طلب الفريق من بعض الأشخاص خلال مقابلاتهم أن يرسموا حياتهم التي يرغبون بها وبعضهم صدم من هذا السؤال وكأنهم غير قادرون على التفكير بهكذا شيء الوضع الذي يعيشه هؤلاء الأشخاص لن يؤثر فقط عليهم بشكل سلبي بل على مجتمعاتنا بالمجمل إن الدول الأوروبية تنتهك حقوق الإنسان بشكل مرعب ولا أحد يهتم مؤخرا يتم التعتيم أكثر على هذه الخروقات التي تحصل على الحدود الخارجية للاتحاد بحجة فيروس كورونا فمثلا الشرطة اليونانية والوكالة الأوروبية لإدارة التعاون في مجالات العمليات على الحدود الخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فرونتكس يقومون بكسر محركات القوارب المطاطية للمهاجرين الذين الذين يصلون الجزر ويتم إعادتهم إلى وسط البحر بدون محركات قيادة، وهذا حكم بالموت على الموجودين في القارب. علينا جميعا كمواطنين في الاتحاد الأوروبي أن نفكر بالخرق الذي يحصل والذي يتم تمويله من أموالنا الضريبية، ويجب علينا أن نعمل على تغيير هذا الوضع وعلى أن يكون لدينا رأي فيه عوضا عن تركه في يد الشرطة اليونانية ووكالة فرونتكس الأوروبية.
Just so good at being in trouble, spending my days out in the ghetto. Mama say that I need to be careful, going downtown on the blue line metro. Car overheated and I can't afford a rental. Broke down Chevrolet sitting on Central. Turning up my headphones, looking out the window. Lauryn Hill playing, it could be so simple. Damn, I just can't wait till I get home. What the hell is taking so long? I wish I had a girl by my side. Wish I had a brand new ride. I wish I had a light. I wish I had a private flight. I wish up on a star sometime. I wish I had it right. I wish I had the finer things. I wish it wasn't so Cobain. I wish I had you. Shit. And I wish I wasn't stuck on Central. Just so good at being in trouble. Spending my days out in the ghetto. Papa say that I need to be careful. Heard a nigga just got popped at the Arco. Pros on the Hostro, junkies on Narcos. Long Beach, Compton, Watts to South Central. Damn, I just can't wait till I get home. That's when the cop had pulled me over. I wish I had a girl by my side. Wish I had a brand new ride. I wish I had a light. I wish I had a private flight. I wish up on a star sometime. I wish I had it right. I wish I had the finer things. I wish it wasn't so Cobain. I wish I had you. Shit. And I wish I wasn't stuck on Central. I wish I was in control. Really wish I wasn't stuck on Central. I still got so far to go. Yeah. Won't be stuck here, not for long. Just hold on, hold on. Work late nights and early mornings. I'm on it, I'm on it. Trouble on Central with the homies. Oh no, oh no. Pretty soon we gon' take control, just wait on it, wait on it.
Radio Connection.
Vielen Dank an Eva Neidlinger, Robert Schulzmann und Daniel Schier für den interessanten Einblick in eure Arbeit. Jetzt sind wir gespannt auf den Film. Sobald er in Berlin läuft, werden wir hier bei Radio Connection darüber berichten. Nun verabschieden wir uns erstmal. Macht's gut. Tschüss, bis nächste Woche.
فريق عمل راديو كونكشن يشكر كل من إيفا نيدلينغا، روبرت شولتزمان ودانيال شير على المقابلة وعلى لمحات العمل التي قدموها لنا. سنعلمكم من خلال برنامجنا على راديو كونكشن وعلى موقعنا الإلكتروني www.radioconnection-berlin.de ما أن يبدأ عرض الفيلم في برلين. أما الآن فلقد وصلنا إلى نهاية حلقتنا من راديو كونكشن. أتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة وإلى اللقاء في حلقة قادمة الخميس القادم. Tschüss.
Dancing keeps your words in vain. Talking to the source that stay. Happiness is just a gash away. When I open up the mirror, your scar pain goes shooting like a star. Comfort hasn't failed to follow so far. And she might say it's self-indulgent. You might say it's self-destructive. But you see, it's more productive than if I were to be afraid. Take the blame, pain, my neck and scratch my name. But the ugly marks with the momentary gain. When I have a sharpened object in wires, an angel seem to sing hymns of hate in a memorandum. She might say it's self-indulgent.
destructive, but you say it's more productive than if I were to be happy. Sappy songs about sex and cheating, bland accounts of two lovers meeting, make me wanna give mankind a beating. Indulgent, but you say I kick the bucket 60 times before I kick the habit. As the skin rips off, I cherish the revolting thought that even if I quit, there's not a chance in hell I stop. And anyone can see the signs, bitches in the summer time. Thank you for your pity, you are too kind. And you might say it's self-inflicted, practice self-destruction.